Ich habe mich schon ein bisschen gewundert und mir gedacht, wie viele werden denn heute bei der Hitze kommen? Ihr habt es geschafft. Schön, dass ihr da seid. Das vorletzte Treffen im Kurs Markus-Evangelium, also heute nochmal und dann nicht nächste Woche, sondern übernächste Woche sehen wir uns wieder. Zum letzten Mal in dieser Saison. Herzlich willkommen zu Danilo. Danilo kommt ursprünglich aus Aachen, ist aber überall in der Welt zu Hause, hast du mir gesagt, ne? Machst zurzeit gerade ein bisschen Praktikum hier und da und unter anderem auch bei uns. Danilo hat geholfen, heute mal die Stühle aufzubauen und das Essen so. Und schön, vielen Dank, Danilo. Das hat uns sehr geholfen, weil wir in den letzten Zügen sind, die Vorbereitungen für die Ukraine-Missionsreise in Gang zu kriegen. Und der Drucker läuft schon heiß mit den, mit den Arbeitsmaterialien. Und morgen früh um 6 geht unser Flieger. So, ich habe schon gedacht, ich stehe heute Nacht um 3 noch irgendwo am Kopierer, aber Held Friedhelm hat mir auch wieder mitgeholfen und ich glaube, wir kriegen das bis heute Abend fertig. Und dann herzlich willkommen zurück, lieber Daniel. Daniel war in Israel und in Jordanien die letzten 10 Tage. Und ich glaube, du bist ziemlich begeistert, oder? Und ich habe Daniel hat immer wieder mal ein paar Bilder geschickt, ich war auch begeistert. Und unter anderem kommen auch einige Bilder, die du mir geschickt hast, haben was mit dem Markus-Evangelium zu tun, da wo wir uns befinden. Und deshalb würde ich dich einfach bitten, lieber Daniel, nachdem ich gebetet habe, dass du uns eine kleine Auswahl von den, wie viel, 3000? 3500 Bildern, also vielleicht nicht alle, aber eine kleine Auswahl von den Bildern zeigst, für das, was für Markus-Evangelium interessant ist. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir zu deinen Füßen sitzen dürfen, dein Wort studieren dürfen und wir bitten dich, dass du unseren Verstand weitest, unser Herz weit machst, für deinen Sohn zu erkennen, wer er ist, dass du uns offene Augen, offene Ohren schenkst, deinen Sohn nicht nur in der Theorie zu kennen, sondern ihn auch im Alltag praktisch zu lieben. Schenk das auch, wenn wir jetzt Markus Evangelium lesen, unsere Sehnsucht nach dir größer wird, unsere Erwartung, dass du zu uns sprichst, größer wird, so, dass wirklich so der Hunger nach dir und die Begegnung, die wir mit dir im Alltag haben, unser Leben durchdringen, wir an dir unsere große Freude haben und du damit verherrlicht wirst. Amen und Amen. So gut, lieber Daniel, dann würde ich einfach das Feld räumen. Und ja, komm einfach nach vorne und ja.
Ja, zumindest in einem. Ja. Entschuldigung. Ja, ich war vorgestern in Gerasa, das ist 40 Kilometer nördlich von Amman, was zu biblischen Zeiten Ammon hieß, wo die Ammoniter wiederum herkommen. Und bin also gebeten worden, heute ein paar Bilder mitzubringen. Unter anderem aber, also hauptsächlich von Gerasa, weil alles andere wieder bei 3.500 Bildern, das dauert dann ein bisschen, bis man da alles soweit fertig hat. Und ich, ganz ehrlich, Doc, ich weiß nicht, was jetzt Gerasa mit dem Markus-Evangelium zu tun hat, aber du... Ah ja, 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 okay. Genau, okay. Und sehr interessant fand ich übrigens, dass in Jordanien, im heutigen Jordanien wohlgemerkt, also nach dem Sechstagekrieg 1967, drei Völkergruppen gelebt haben, die wir alle aus der Bibel kennen, nämlich die Ammoniter, im mittleren Teil die Moabiter und im südlichen Teil die Edomiter, Golf von Akaba zum Beispiel. Und wie gesagt, Gerasa ist die antike Stadt, wo am meisten römische Bauten erhalten geblieben sind. Und es ist die Stadt auf der Welt, die am längsten ununterbrochen besiedelt ist, 6000 Jahre am Stück. Und dementsprechend hat man dort wunderbare archäologische Schätze gefunden. Soll ich mit Jerusalem anfangen oder machen wir das Highlight zum Schluss? Zum Schluss. Gerasa hat also 40.000 Einwohner heute. Und damals in der Antike, wenn man jetzt so dorthin kommt, beginnt dieser antike Teil mit dem sogenannten Hadriansbogen, nach Kaiser Hadrian benannt, ein Triumphbogen, den er dort hat errichten lassen. Und wenn man dann diese Hauptstraße weiter langläuft, kommt dann plötzlich so ein Schild, das ist keine Umleitung, sondern Ostium, und dann kommt man ins Hippodrom. Es ist das kleinste Hippodrom, was man im Römischen Reich je gefunden hat, aber groß genug, man kann da richtig so reinlaufen, das ist so der Eingang, wo die Wagenlenker reinkamen, die sehr imposante Zuschauertribüne, also es war wirklich ein kleines Hippodrom, ja. Man kann da aber sich dort betun und dort ein bisschen rumlaufen. Das ist so die mittlere Bahn und der Blick Richtung der ersten Kehrtwende. Und wenn man dann diese Strecke weiterläuft, kommt dann plötzlich, jetzt muss ich selber erstmal ein bisschen gucken hier, kommt man plötzlich zu diesem Platz. Das ist das Forum. Und das Ungewöhnliche ist, dieses Forum ist oval. Und das führt dazu, dass man bis heute sich nicht sicher ist, ob das wirklich nur ein Forum war. Denn eigentlich wurden die immer eckig gebaut. Und man vermutet, dass eventuell auch dort geopfert wurde, das ist nicht ganz so klar. Aber es ist riesig, 80 mal 90 Meter, kann man sich dort schön austoben. Und von oben, wenn man ein bisschen weiterläuft, sieht man das noch viel, viel besser. Das durchläuft man dann. Und wenn man dann das Forum hinter sich gelassen hat, kommt das erste imposante Gebäude, was damals natürlich noch viel, viel imposanter war, bevor die Erdbeben das zerstört haben. Das sind Reste des Jupiter-Tempels. War mal vor dem Erdbeben sehr imposant gewesen, ist es aber eigentlich immer noch, wenn man dort vor Ort davor steht. Ich meine, Bilder können es furchtbar schlecht wiedergeben, wenn man dort nicht vor Ort ist. Und da sieht man rechts, sieht man jetzt so dieses Halbrund, diesen Eingängen. Und das sieht von außen total langweilig aus, ja, so ganz flach und so ein paar Eingänge. Und wenn man dann reinläuft, hat man plötzlich diesen Blick. Das ist das sogenannte kleine Theater. Es gibt dort zwei. Das ist das kleinere mit Platz für 500 Leuten und furchtbar steil. Also ich bin dort immer außenrum gelaufen, ohne Geländer wollte ich dort nicht runterlaufen. Denn wenn man da ins Stolpern kommt, dauert das eine Weile, bis man dann stehen geblieben ist. Hab von außen dann so, man kann also auf die Bühne dort auch gehen, wer das unbedingt möchte. Es gibt immer Touristen, die das wollen, ich habe es nicht gemacht. Das war schon sehr, sehr imposant. Dann kommt, wenn man diesen Hauptweg weiterläuft, plötzlich so etwas, so ein... Auf Italienisch Mercato, Markt, wie hieß denn das damals bei den Römern, der Markt hat irgendwo einen anderen Namen gehabt. Egal, so ein Markt. In der Mitte sieht man einen großen Mühlstein. Und dann, wenn man in eines hinter diese Säulen geht, kommt plötzlich sowas. Man kann es gleich besser dann erkennen. Erinnert ihr euch, ich glaube es war im ersten Teil vom Markus-Evangelium, da gab es früher solche Gebilde, wo ein Symbol war. Und dieses Symbol hat verraten, was für eine Art von Geschäft oder Handwerk sich dahinter verbirgt. Und hier sieht man drei Tiere, einmal den Löwen und dann zwei, ich glaube das eine war, soll ein Stier sein, Schafen, genau, das war sozusagen der Metzger am Markt. Ich habe es einmal, na gut, da tut es nicht drehen, ich weiß nicht, wie man das hier dreht, Frido, wo ist Frido überhaupt? Er ist weg. Hier nochmal der Mühlstein von Nahen. Da habe ich mehrere dort gesehen, auch dann in Bethlehem. Ein weiteres sehr beeindruckendes Gebäude, was ziemlich gut erhalten ist, ist das Nymphäum. Und dann, Überraschung, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, der Tempel der Artemis. Also nicht nur in Ephesus, sondern auch es war das Hauptgebäude von Gerasa, dem biblischen Jerasch gewesen. Die hatten dort als Hauptgebäude den Tempel der Artemis. Und das sind die Reste. Es stehen heute nur noch 11 der 32 Säulen, die dort ursprünglich mal gewesen sind. Das ist eine andere Sicht auf den Tempel. Wurde dort sehr groß verehrt. Wie so ein Rundgang aussieht, also man läuft immer durch diesen Hauptgang lang. Es waren relativ wenig Touristen, es dürfte an den 40 Grad gelegen haben, die wir in Schatten hatten. Und wie ihr seht, es gab keinen Schatten. Auch wir hatten uns dann doch ein bisschen beeilt, nachdem wir dann so alle Medium waren. Und Richtung oder neben den Tempel des Zeus, wo ich jetzt aber keine Bilder mit habe, ist da noch ein Theater, das nennt sich das Große Theater. Das war wirklich ein großes Theater, allerdings für die Touristen, denn da kamen dann plötzlich Dudelsackspieler. Ich habe keine Ahnung, was Dudelsackspieler im arabischen Land zu suchen haben, aber die finden das cool. Und dort passten bis zu 5000 Leute rein. Und dann nochmal von oben der Blick auf die Bühne und dann eben halt die für die Touristen ein paar Dudelsackspieler, die da sehr heiß auf Trinkgeld waren. Sehr überraschend war auch, dass man dort bei den Ausgrabungen 14 Kirchen gefunden hat. Eine davon habe ich mal mitgebracht. Das ist, wenn wir kurz selber nochmal nachschauen, die Heiligen Kosmas, wie kann man das übersetzen? Und dann, ja, das Apostel Paulus, und da hat man, wie das dort üblich ist, viele Mosaike auch gefunden. Hier ist ein großer Mosaikboden, den sehen wir gleich viel besser. Eine dieser 14 Kirchen, oder die Reste besser gesagt, Richtung Altar. Von diesen Mosaikboden ist noch ziemlich viel erhalten geblieben. Wir haben uns ein Mosaik angeguckt aus dem 6. Jahrhundert. Das war in Petra in Jordanien. Vielleicht nochmal eine andere Sicht darauf. Und das haben die Moslems bei der Eroberung vergessen zu zerstören. Und keine Ahnung, aber als dann Gerasa eingenommen wurde, haben die alles platt gemacht. Und haben alles, was irgendwie christlich war, zerstört. Das haben sie scheinbar übersehen. Und das liegt dann dementsprechend dort noch rum. Und hier nochmal so dieser Hauptweg, den man überall dort langläuft. Und einfach mal das Verhältnis dieser Säulen, ne? Also wie riesig die sind. Und es gab auch Ecken, wo schon teilweise die Säule bitte sehr schief stand, wo nur noch ein kleineres Erdbeben ausreicht. Und dann kann man nur hoffen, dass gerade keiner drunter steht. Und hier nochmal ein imposanter Blick von diesem Forum. War schon gigantisch. Bloß, wie gesagt, ein kurzer Überblick und dann eben halt, wer bei der Offenbarung damals dabei war, kennt das, welchen Blick man hat, wenn man nach Jerusalem reinkommt oder vom Ölberg auf Jerusalem schaut. Das ist dieser Blick. Man kommt also heute, wenn man mit dem Auto reinfährt, diese Stadtautobahn rein, dann kommt ein Tunnel und dann heißt es bei den Reiseführern, und jetzt gucken Sie bitte mal alle nach links. Und dann hat man diesen Blick. Und dann unten ist ein Friedhof, ein jüdischer Friedhof, und dann ist da so eine Plattform und dann hat man genau diesen Blick auf den Felsendom. Die Klagemauer ist auf der anderen Seite des Berges, die sieht man jetzt hier nicht. Und wenn man dann diese Plattform rechts langläuft, beginnt der Palmsonntagsweg. Und den sind wir auch runtergegangen, der ist sehr, sehr steil. Und dieser Palmsonntagsweg führt dann direkt in den Garten Gethsemane, der ist heute sehr klein, damals war er über den ganzen Ölberg. Heute ist es nur noch, ich würde sagen, 50 mal 100 Meter ungefähr. Man hat das schon sehr stark eingezäunt auch, mit Olivenbäumen, die schon 1000 Jahre alt sind. Und wenn man dann diesen Palmsonntagsweg am Garten Gethsemane vorbeiläuft, überquert man die Hauptstraße und kommt dann an der Mauer dort, an dieser Mauer dort an und geht dann rechts durch das Löwentor in die Altstadt hinein und dann beginnt die Via Dolorosa mit den 14 Stationen, die man da ablaufen kann.
Und übrigens, das was man hier in der Mitte auf dem Bild sieht, von ganz links, wo diese Straße und diese Kurve macht, bis ganz rechts, ist alles Tempelareal.
Ja.
Also dieses Riesenteil, wirklich von dieser kleine Vorsprung da links, bis ganz zum rechten Punkt, ist alles Tempelareal. Sozusagen die Fotomauer ist dann, was ist denn das, der östliche Teil?
Das ist der östliche Teil, ja. Mhm. Genau.
Alles Tempelareal, ein riesiges Teil.
Ja.
Natürlich vom eigentlichen Tempel an sich nichts mehr übrig geblieben, sondern alles.
Genau, und etwas weiter links wäre dann plötzlich rote Dächer zu sehen. Diese rote Dächer sind von der katholischen Kirche ein Friedhof, wo Oskar Schindler begraben liegt, den wir von Schindlers Liste kennen. Und ansonsten hat dort durch die Bank weg, im gesamten Israel und auch in Jordanien, was die ganzen heiligen Orte betrifft, ist alles in katholischer Hand, sämtliche Orte. Alles wird von den Franziskanern verwaltet. Die Protestanten kommen überhaupt nicht vor. Weder in Israel noch in Jordanien. Alles Franziskaner. Und dort ist dieser Teil der Mauer, dort halten dann die Touristen und dann geht man dann durch dieses Tor. Auf der linken Seite genau, linke Seite von hier ist das sogenannte Misttor, dort kommt man wieder raus. Und dort habe ich auch so, wenn ich jetzt kurz diese Anekdote anfügen darf, einen ganz schönen Mist erlebt. Da kam nämlich plötzlich ein orthodoxer Jude auf mich zu, mit so einem roten Schal oder was auch immer, und kam auf mich zu, legte mir die Hand auf den Kopf, fing an zu beten. Ich dachte, das ist aber nett, ne? Und betete und frug mich, und wie heißt du? Ich habe gesagt, wo kommst du her? Sag ich, aus Deutschland. Bist du verheiratet? Ich so, nein, du bist ein glücklicher Mann. Ja. Hat er gesagt. Ja. Und dachte ich mir, fing an zu beten und zu segnen, und dann auf einmal wollte er Geld dafür. Was willst du jetzt? Ja, gib was für die hungrigen Kinder. Sag ich, ja, mache ich ja. Und dann wollte ich von meiner Arbeit anfangen, für einen ehrenamtlichen Verein sein. Und dann hat der Reisleiter gesagt, es gibt seit 2 Jahren so eine richtige Unsitte dort, dass Touristen dort abgefangen werden von den Orthodoxen, und dann beten sie erstmal für einen und plötzlich wollen sie Geld dafür haben, für das Gebet. Können wir froh sind, dass wir unter Gnade leben. Ja, soweit erst einmal ein ganz, ganz kurzer Bericht. Wie gesagt, die langen Formen vielleicht irgendwann mal von allen anderen Orten, wo ich war, Gezener und so weiter. Ja.
Vielen Dank, Daniel.
Ja, gerne.
Tolle Sache.
Ach so. Kann ich machen, ja.
Ich lasse Daniel gleich hier zum Lesen. Wenn wir jetzt in das Markus-Evangelium einsteigen, sind wir in dem letzten großen Teil, und zwar wo Jesus in Jerusalem ist oder nach Jerusalem einzieht. Wir haben das letzte Mal schon gesehen im Kapitel 11. Ist mein Mikro eigentlich an? Nee, deshalb muss ich so laut reden.
Im Kapitel 11, ja, besser, oder? Im Kapitel 11. Im Kapitel 11, dass der Einzug nach Jerusalem durch und durch von royalen Tönen oder von der Herrschaft sozusagen des Königs durchzogen ist. Das heißt, die Art und Weise, wie Jesus nach Jerusalem einzieht, dass er also nicht läuft, sondern dass er auf einem Esel sitzt, was ein royales Tier ist, was einige der Könige in Israel sozusagen genommen haben, was auch in Zacharja Kapitel 9, Vers 9 als königliches Tier sozusagen beschrieben wird, und auch im 2. Samuel Kapitel 18, Kapitel 19 und im 1. Könige Kapitel 1 der Einzug der Könige auf einem Esel stattfindet. Schon da haben wir sozusagen ein royales Motiv. Auch die Art und Weise, wie der Esel beschafft wird, nämlich dass Jesus sagt, geht mal dahin, dort findet ihr einen Esel. Und falls der Besitzer sagt, na, warum nehmt ihr den denn einfach, sagt einfach, der Herr braucht ihn. Auch da haben wir gesehen, dass das ein königliches Motiv einer sogenannten royalen Akquise ist. Das heißt, wenn ein König oder der Imperator oder ein wichtiger Prokonsul irgendwo hingekommen ist, hatte er das Recht, aufgrund dessen eben, dass er der Regent ist, für seine Reise Dinge zu akquirieren. Und der Herr braucht es, ist sozusagen das Königsmotiv. Da kommt einfach, ich bin der rechtmäßige Besitzer und ich habe das Recht sozusagen auf den Esel, und deshalb wird der Esel einfach ja so auch gegeben. Als zweites oder als drittes sehen wir dann, dass unter anderem die begeisterte Menge, die Jesus sozusagen mit Jesus mitgeht, Kleider ausbreitet. Auch das ist ein königliches Motiv, wie man einen König empfängt, aus 2. Könige Kapitel 9, Vers 12 bis 13. dass Palmenzweige auf den Weg gelegt werden. Der Palmenzweig ist ein Militärmotiv der Freiheit. Das sehen wir, wenn wir uns den ersten Makkabäerbrief, Kapitel 13, uns anlesen oder überhaupt mal ein bisschen lesen. Da sehen wir, dass die Hasmonäer, die sozusagen den Krieg gegen die Griechen gewonnen haben und eine Zeit sozusagen der relativen Freiheit von irdischen Regenten sozusagen über Judäa stattgefunden hat, dass als sie nach Jerusalem eingezogen sind, auch die Leute Palmenzweige auf den Weg gelegt haben. Und der Palmenzweig ist tatsächlich so eine Art Militärmotiv im Sinne von, wir haben den Sieg, hier kommt der große Triumph. Und auch der Ausspruch, Hosanna, Herr, rette, gesegnet ist der, der im Namen des Herrn kommt. Ein Ausspruch aus Psalm 118, Vers 25 bis 26 spricht also sozusagen über die Erwartung, dass der Herr jetzt kommt, dass er befreit, dass er Rettung bringt. Und alles zusammengepasst sozusagen ist das, was Jesus macht, ist, er zeigt durch eine Handlung. Ja, also manchmal haben Leute gesagt oder behauptet, Jesus hat nie gesagt, dass er der Messias ist. Das stimmt tatsächlich. Er hat sich nie auf den Platz gestellt und hat gesagt, ich bin der Messias. Er hat nie sich hingestellt und hat gesagt, übrigens, ich bin der König Israels. Aber das, was er getan hat, spricht tausendmal lauter, als wenn er sich auf den Marktplatz gestellt hätte und gesagt hat, ich bin der rechtmäßige König dieses Volkes. Er hat für sich auf die Art und Weise, wie er gehandelt hat, wie er prophetisch, symbolisch sozusagen sein eigenen, unter anderem seinen Einzug gefeiert hat, klar und deutlich ausgedrückt, dass er der rechtmäßige König des Volkes Israels ist. Punkt. Und dann kommen wir zu diesem großen Abschnitt im Kapitel 11 vom Vers 12 bis zum Vers 25, wo wir diese interessante Struktur haben, dass also sagen, wir eine Begegnung von Jesus mit dem Feigenbaum haben, zwischendrin die Tempelaktion, wo wir nicht so richtig wissen, was da eigentlich losgeht, und danach wieder der Feigenbaum. Und Daniel, weil du so eine schöne Stimme hast, würde ich dich, Daniel, wisst ihr, macht mal die Augen zu und hört mal übrigens auf Daniels Stimme. Daniel hat wirklich eine richtig faszinierende, du solltest Hörbücher aufnehmen, Daniel. Lies doch mal für uns bitte vom Vers 12 bis zum Vers 25.
Und am folgenden Tag, als sie von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und als er von Weitem einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er vielleicht etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er hob an und sprach zu ihm, nie mehr esse jemand Frucht von dir in Ewigkeit. Und seine Jünger hörten es. Und sie kamen zu kommen nach Jerusalem. Und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er erlaubte nicht, dass jemand ein Gefäß durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen? Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und die Hohepriester und die Schriftgelehrten hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge sehr erstaunt war über seine Lehre. Und wenn es Abend wurde, ging er zur Stadt hinaus. Und als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum vor dort von den Wurzeln an. Und Petrus erinnerte sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist vor dort. Und Jesus antwortete und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer irgend zu diesem Berg sagen wird, werde aufgehoben und ins Meer geworfen und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glaubt, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Denn ich sage euch, alles, um was ihr betet, glaubt, dass ihr es empfangt. Und es wird euch werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, eure Vergehungen vergebe.
Amen. War das nicht ein schöner Auszug aus einer Hörbibel? Ne? Genau. Das, was jetzt hier passiert mit dem Feigenbaum und der Tempelaktion, da steht man leicht in der Gefahr, von dem eigentlichen, was oder von dem, was an einem, ich sag's mal auf den Punkt gebracht, einem, wie das royale Motiv beginnt, davon wieder abzuwenden. Also wir denken so, ja, okay, das war das royale Motiv, das war der Einzug und dann ist Schluss. Und dann passiert da irgendwas, wo wir eigentlich nicht verstehen, wirklich was passiert, warum verflucht er diesen armen Feigenbaum und warum schmeißt er da alles durcheinander. Und ich sage es einfach mal jetzt gleich so schon heraus, das, was wir sehen, was Jesus macht mit seiner Tempelaktion und die Verfluchung des Feigenbaums an beiden Enden, vorn und hinten vor der Tempelaktion, umrahmt die ganze Aktion und symbolisiert nochmal, was sozusagen in der Mitte passiert. Also auch hier haben wir dieses sogenannte Inclusio wieder, wo also, und Markus hat das mit Absicht so gemacht, Markus macht das oft mit, er arbeitet oft mit Inclusios, er hätte die Feigenbaumaktion einfach zu Ende bringen können, er hätte einfach die Geschichte folgend schreiben können. Jesus ging dahin, sah den Feigenbaum, gab keine Frucht und dann hat er einfach zu dem Feigenbaum gesagt, du sollst nie mehr Frucht tragen. Und dann hätte man weiter die Geschichte weiterschreiben können und sagen können, und einen Tag später am Abend, als er da wieder vorbeikam, war er tatsächlich verdorrt bis auf die Wurzeln. Macht er aber nicht, sondern Markus bricht diese Geschichte absichtlich auf und stellt sie vorn und hinten an die Tempelaktion, um zu zeigen, dass Verfluchung des Feigenbaums und Tempelaktion eine Einheit bildet. Das, was im Tempel passiert, wird nochmal durch die Verfluchung des Baumes symbolisiert. Und was hier passiert, ist also nichts Neues, sondern ist eine Fortführung des royalen Motivs. Denn was hier passiert ist, mit seiner Aktion will Jesus demonstrieren, dass er Autorität als König über den Tempel hat. Weil die Idee oder die Verbindung König und Tempel ist etwas, die wir aus dem Alten Testament schon kennen. Nämlich im 2. Samuel Kapitel 7 ist es sozusagen ist es David, der große König Israels, der eigentlich den Tempel bauen will, den aber nicht bauen darf und er die Verheißung kriegt, dein Nachkomme, dein Sohn, also der Königssohn, wird den Tempel bauen. Das heißt, hier ist die Idee beinhaltet, der Tempel, der wird nicht von irgendjemandem mal gebaut, da kann ich mir nicht einfach nur mal sagen, ach ja, ich baue mir mal einen Tempel, sondern es ist der König selber, der in Verbindung mit dem Tempel steht. Der König ist derjenige, der den Tempel baut. Und so ist es von der logischen Abfolge einfach völlig normal, dass nachdem Jesus in Jerusalem eingezogen ist und da ist zu Ende und du fragst den Zuschauer oder Zuhörer, und was passiert jetzt, würde jeder als nächstes fragen, was passiert jetzt mit dem Tempel? Wie ist er in Beziehung mit dem Tempel? Wie steht er in Beziehung mit dem Tempelkult? Wie steht er in Beziehung mit den jetzigen Leuten, die im Tempel herrschen? Also es ist ja nicht, dass das ein luftleerer Raum ist. Da gibt es schon Machtstrukturen, die den Tempel eingenommen haben und die von da aus her herrschen. Was macht der kommende König jetzt mit diesem Tempel? Und er macht etwas, er kommt mit einer prophetischen Aktion in den Tempel und, das sage ich gleich von vornherein, was Jesus macht ist, er reinigt den Tempel nicht, sondern er symbolisiert seine Zerstörung. Das heißt, alles das, was Jesus macht, ist eine Symbolhandlung, dass er derjenige ist, der in wenigen Jahren den Tempel platt machen wird. Ich habe irgendwann mal dieses so ein ähnliches Bild schon mal gezeigt und habe dann, ich glaube in der Predigt im Abendgottesdienst mal gesagt, dieses Bild zeigt, dass Jesus wirklich der Messias ist. Du siehst auf dem Bild etwas, dass Jesus tatsächlich der König ist. Also du siehst nicht wirklich was, aber es fehlt etwas auf dem Bild. Wenn es noch da wäre, könnte man die Königsherrschaft von Jesus echt anzweifeln. Aber dass du das Bild so siehst, wie du siehst, ohne Tempel, ist ein Zeichen, dass hier jemand am Handeln war. Wer hat den Tempel kaputt gemacht? praktisch zwar die, also im Endeffekt waren es die Römer, aber letztendlich war Jesus selber derjenige, der den Tempel kaputt gemacht hat. Er hat mit dem, was er symbolisiert hat, gezeigt, dass er derjenige sein wird, das werden wir heute gleich hoffentlich, wenn wir es noch schaffen, von der Zeit her sehen, er ist derjenige, der das Ding kaputt gemacht hat. Ich weiß nicht, wie sehr das an deinem Bild von Jesus wackelt und kratzt. Der hat mal glatt das Ding zerstört und damit eine ganze Nation. So, okay, was sind die Indizien? Also, dass das keine Tempelreinigung war, dass also und ich hacke so ein bisschen darauf rum, weil in jeder Bibel, die ich kenne, steht nämlich oben drüber diese Überschrift, die Tempelreinigung. Es ist aber keine Tempelreinigung. Die Überschrift ist einfach falsch. Das ist, also der gehört sowieso nicht zum Text der Bibel, sondern das haben sozusagen Editoren darüber geschrieben, um so ein bisschen so ein paar Brüche reinzumachen, dass das Schriftbild nicht ganz so langweilig aussieht, ab und zu mal unterbrochen ist. Die Aussage Tempelreinigung ist ein Misnomer, also ist eine völlig falsche Bezeichnung für das, was passiert. Was sind die Indizien dafür? Auf Seite 13. Erster Indiz natürlich ganz stark ist der Feigenbaum selbst. Der Feigenbaum wurde nicht gereinigt, sondern der Feigenbaum wurde tatsächlich zerstört. Und seht ihr daran, wie sehr der zerstört ist? Ist der zerstört worden mit der Hoffnung, vielleicht trägt er nächstes Jahr wieder Früchte? Oder wie stark ist der Feigenbaum zerstört? Markus macht dann eine extra Angabe. Bis auf die Wurzeln. Also wenn ein Baum bis auf die Wurzeln ausgetrocknet ist, lohnt es sich, den nochmal wieder einzupflanzen? Oder nochmal so ein bisschen zu gießen? Nein, das Ding ist tot. Wenn die Wurzeln vertrocknet sind, ist das Ding weg. Ja? Und Jesus hat mit dem Feigenbaum keine Reinigung, keine Hoffnung der Wiederherstellung verbunden, sondern er hat den Feigenbaum bis auf die Wurzeln vertrocknen lassen. Und das alleine würde schon vollkommen ausreichen, um zu sagen, das, was hier im Tempel passiert ist, ist also eine Symbolisierung der Tempelzerstörung. Die Geräte, die da Jesus umschmeißt in dem Tempel, das sind das griechische Wort Skuos, sind heilige Tempelutensilien, die kommen, oder dieses Wort kommt in der Septuaginta in Jesaja 52, Vers 11 vor. Und zusammen mit den Tauben, die da sozusagen da vertrieben werden, weil die Leute ja die Händler da die Tauben verkaufen, weil nämlich die Tauben als Sühneopfer benutzt werden, stehen diese im Zentrum des Opferkultes. Also, wenn du die heiligen Geräte hast, die Priester benutzen, um den Opferkult zu benutzen, und Jesus schmeißt die heiligen Geräte um sich, dann geht er damit sozusagen mit seiner Aktion in das Zentrum des Tempels. Also nicht eine äußerliche Schönmachung, nicht irgendwie so ein bisschen am Lack kratzen oder mal ein bisschen übertünchen oder so, sondern er geht ins Herz dessen, wofür der Tempel eigentlich steht. Okay. Die Münzen, die dann umgeworfen werden, oder die Tische, die umgeworfen werden, sind natürlich die Tische der Banker oder der Bankkaufleute, welche Folgendes machen. Jeder jüdische Bürger bezahlt einmal im Jahr nach dem mosaischen Gesetz einen sogenannten Halbschekel. Wir sind auf Seite 13, Abschnitt 2.2. Der Halbschekel, die eigentliche Münze existierte im ersten Jahrhundert aber nicht mehr und wurde vom Tempelkult, also von den Sadduzäern, substituiert durch einen tyrischen Schekel. Das hat damit was zu tun, dass der tyrische Schekel keine heidnischen Symbole drauf hatte. Und vor allen Dingen, er war sehr stabil von seiner Währung. Also alle anderen Währungen sozusagen haben am Wert verloren, immer wieder. Und wenn du sozusagen, da macht ja der Tempel miese sozusagen, und da hat man diesen tyrischen Schekel, weil der also einen stabilen Goldgehalt hatte, als Maßstab genommen. Und was also die Leute gemacht haben, die sind mit ihrem normalen Geld, was sie sonst überall benutzt haben, egal ob das in Kleinasien ist oder ob das in Palästina ist oder wo auch immer, zum Tempel gegangen und haben in den Wechselstuben die am 25. Adar, also kurz vor dem Passa-Fest sozusagen aufgestellt wurden, konnte man die sozusagen in diesen tyrischen Schäkel umtauschen und damit seinen Halbschäkel, der sozusagen einmal im Jahr fällig war, bezahlen. Das Geld, was man dafür genommen hat, wurde benutzt, um den sogenannten Tamid bezahlen. Das heißt, um das tägliche Opfer der Lämmer für die Sühnung des Volkes zu bezahlen. Philo von Alexandrien nennt dieses Geld, was sozusagen da eingesammelt wird, als das sogenannte Sühnegeld. Das heißt, auch hier, wo Jesus die Händler umschmeißt, was er damit macht, er sagt nicht, meine Güte, könnt ihr nicht mal woanders euren Tisch aufstellen, wir brauchen hier mal ein bisschen mehr Platz vielleicht für die Heiden zum Beten oder so, hat damit nichts, aber auch überhaupt nichts zu tun, sondern indem Jesus diese Händler da umschmeißt, die tyrischen Schäkel anbieten, damit man den Halbschäkelzoll bezahlt, geht auch er, greift damit sozusagen den Zentrum des Opferkultes an und sagt in Anführungsstrichen, ich wehre mich oder ich vernichte, ich zerstöre dieses Sühneopfer, das im Tempelkult sein Zentrum hat. Ja. Dann als nächstes haben wir natürlich einen Kontrast zwischen zwei Zitaten. Jesus erklärt, was er damit macht, indem er sagt, mein Haus sollte ein Anbetungshaus sein. Ihr habt es aber zu einer Räuberhöhle gemacht. Jetzt darf man Folgendes nicht machen. Man darf da nicht zu kurz kommen und einfach sagen, ah ja, Jesus wollte sozusagen, dass da im Vorhof gebetet wird, weil er nennt ja da dieses Bethaus. Sondern das ist ja ein Zitat aus Jesaja 56, Vers 7. Und brauche ich eine neue Batterie? Weil ich glaube, hier gibt es immer mal so ein bisschen so, ich kann auch mal selber gucken. Nee, Batterie ist voll. Und wenn wir uns Jesaja 56 angucken, so viel Zeit haben wir. Lesen wir also, dass es um viel mehr geht als nur um das Beten. Ich lese mal vom Vers 4. Denn so spricht der Herr: Die Verschnittenen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen, besser als Söhne und Töchter. Das heißt, hier wird ein Tempel beschrieben, wo diejenigen, die eigentlich keinen Zugang zum Tempel haben, in das Anbetungsvolk hineingenommen werden und jetzt einen Ehrenplatz bekommen. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und die Söhne der Fremden, das sind auch Leute, die normalerweise nicht zum Tempel gehören, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und dem Namen des Herrn zu lieben, ihm Sklaven zu sein, jeder, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und alle, die an meinem Bund festhalten. Seht ihr die Idee? Die Idee ist hier sozusagen eine Gemeinschaft, die Gott wohlgefällig ist. Am Bund festhalten, Sabbat bewahren. Die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Merkt ihr, was hier passiert? Die Beschreibung? Als Jesus gesagt hat, mein Haus soll ein Bethaus sein, meint er mehr als nur, hier soll 24/7 gebetet werden. Sondern damit meint er, eigentlich wollte ich, dass hier sich die Vision aus Jesaja 56 erfüllt. Ein Volk, was mir wohlgefällig ist. Ein Volk, was meinen Bund hält. Ein Volk, was die Sabbate hält, zu meinem heiligen Haus kommt, wo ihre Brandopfer und Schlachtopfer mir ein Wohlgefallen sind auf meinem Alltag. Auf meinem Altar, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden für alle Völker, spricht der Herr, der Herrscharen. Und das ist der Tempel eben nicht. Er ist nicht das wohlgefällige Haus des Herrn, sondern er ist eine Räuberhöhle. Und in der Räuberhöhle ist nicht dort, wo, oder eine Räuberhöhle ist nicht da, wo Räuber rauben.
Also die Idee sozusagen, dass Jesus die Münzen umschmeißt, weil er sagt, naja, ihr macht hier Betrug oder ihr zieht zu viel Geld ein, das hat damit nichts zu tun. Eine Räuberhöhle ist nicht da, wo geraubt wird, sondern eine Räuberhöhle ist dahin, wo man sich zurückzieht, nachdem man geraubt hat und man denkt, da ist man sicher. Und das ist der Fehler des Tempels oder der Systemfehler im ersten Jahrhundert. Was Jesus das Volk und die jüdischen Führer anklagt, ist, er sagt, er macht Folgendes. Ihr habt einen Lebensstil, der überhaupt kein angenehmer Lebensstil mir gegenüber ist. Und ganz im Gegenteil, ihr raubt die Armen, die Alten, die Schwachen aus. Dann marschiert ihr schnurstracks zum Tempel, feiert den Gottesdienst und sagt, hier sind wir sicher. Der Herr ist mit uns. Diese Einstellung ist die Jesus aufs Schärfste verurteilt. Und mal ganz nebenbei, wir sind ja zwar eigentlich hier in der Bibelschule, aber hier muss man mal einen kleinen Abschnitt machen in den Alltag. Gibt es auch in unserer Gemeinde. Ja, erst letzte Woche wieder einen Fall gehabt, wo ein junger Mensch mit einer Idee kommt und sagt, ich möchte gern so und so leben. Das ist mein Recht, ich habe ein Recht auf Selbstbestimmung. Und gleichzeitig aber in Gottesdienst kommen will und ein Teamleiter sein will. Selbst wenn er nicht ein Teamleiter sein wollen würde. Die Idee, dass man im Alltag einfach so lebt, wie man lebt, aber dann am Sonntag schönen Gottesdienst feiert und denkt, na super, ich bin doch nett und religiös, die ist absolut absurd. Die ist unvereinbar mit dem, was wahre Gottesfurcht ist und mit dem, was Jesus will. Hat kein Interesse an Religion. So. Und wenn wir jetzt zu Jeremia Kapitel 7 sehen, haben wir noch ein ganz starkes Indiz, dass das, was Jesus mit dem Tempel macht, tatsächlich die Zerstörung des Tempels symbolisiert. Denn in Jeremia Kapitel 7, vom Vers 11 an, oder vom Vers 8 an, sagt Jeremia zu dem damaligen Tempel Folgendes. Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts nützen. Wie? Stehlen, Morden, Ehebruch treiben, falsch schwören, dem Baal Rauchopfer darbringen und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist. Und ihr sagt, wir sind errettet, um all diese Gräuel weiter zu verüben. Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in meinen Augen? Seht ihr das? Das ist das, was hier Jesus zitiert, die Räuberhöhle. Jetzt geht's weiter, vom Vers 11. Doch siehe, ich habe das alles gesehen, spricht der Herr. Geht doch hin zu meinem Anbetungsort, der in Shiloh war, wo ich früher meinen Namen wohnen ließ. Und seht, was ich mit ihm getan habe, wegen der Bosheit des meines Volkes Israel. Und nun, weil ihr all diese Taten getan habt, spricht der Herr, und ich zu euch geredet habe, früh mich aufmachend und redend, ihr aber nicht gehört habt, und ich euch gerufen, ihr aber nicht geantwortet habt, so werde ich mit diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, worauf ihr euch verlasst, und mit dem Ort, den ich euch und euren Vätern gegeben, ebenso verfahren, wie ich mit Shiloh verfahren habe. Wie hat er mit Shiloh verfahren? Nichts mehr da. Shiloh war der Ort, wo Samuel aufgezogen wurde. Könnt ihr euch noch daran erinnern, von Eli? Nicht von Eli, hieß er Eli? Der Priester hieß Eli, ne? Der die bösen Söhne hatte, von wo an die Bundeslade zu den Philistern geschickt wurde, weil man genau in derselben Art und Weise gedacht hat, ach, wir haben ja die Bundeslade, mit der Bundeslade kann nichts schief gehen. Der Herr wird seine Bundeslade nicht aufgeben. Und die Bundeslade von den Philistern eingenommen wurde und Shiloh dem Erdboden gleichgemacht wurde. Nichts mehr da. Und was Jeremia sagt, ist, als der erste Tempel noch gestanden hat, als der salomoische Tempel noch gestanden hat, den Salomo gebaut hat, er hat gesagt, ich werde mit diesem Tempel machen, was ich mit Shiloh gemacht habe. Und das ist ja so passiert. 586 vor Christus, der Tempel, der salomoische Tempel, dem Erdboden gleichgemacht worden. Dann wurde der Tempel wieder aufgebaut vom jüdischen Volk, von Herodes dem Großen zu diesem riesengroßen Prunkbau ausgebaut. Und jetzt kommt Jesus wieder und sagt, das, was ihr hier seht, ist eine Räuberhöhle. Jeremia Kapitel 7. Im Sinne von dem, was Jesus jetzt sagt, ist das, was damals Jeremia gesagt hat über den Tempel, sage ich jetzt nochmal über den Tempel. da führt gar kein Weg daran vorbei, als die Schlussfolgerung zu ziehen, dass was Jesus hier sagt ist, ich werde den Tempel zerstören. Gut. Ja. Ja, 56. So. Dann kommen wir zu Vers 22. Im Vers 22. Nachdem der Feigenbaum verdorrt ist, Petrus sagt, wow, der Feigenbaum ist bis zu den Wurzeln verdorrt, sagt Jesus zu Petrus, habe Glauben an Gott, ich sage dir die Wahrheit, wenn jemand zu diesem Berg sagt, erhebe dich und werf dich ins Meer und in seinem Herzen keinen Zweifel hat, sondern glaubt, was er sagt, dass es passieren wird, es wird für ihn getan werden. Und hier müssen wir Folgendes beachten. Das ist kein allgemeiner Spruch für wer zu irgendeinem Berg sagt. Ja, also sozusagen Glaube versetzt Berge. Sondern was Jesus hier sagt, hier ist tatsächlich, wie das in eurer Bibel aufgeschrieben ist, ein Demonstrativpronomen. Wer zu diesem Berg sagt. Und es gibt nur drei Möglichkeiten zu interpretieren, welcher Berg damit gemeint ist, rein grammatikalisch. Entweder ein Berg, der vorher genannt wurde. Haben wir vorher einen Berg? Nein. Ein Berg, der kurz danach genannt wird. Haben wir da einen Berg? Nein. Oder tatsächlich ein Berg, der in Sichtweite war, als Jesus das gesagt hat. Und Jesus befindet sich, als er das sagt, genau an diesem Ort. Genau an diesem Ort. Vielen Dank für das schöne Bild. Er steht an diesem Ort und er sagt, wer zu diesem Berg sagt, jetzt kannst du eine 360-Grad-Rundumdrehung machen und mal gucken, was wir denn sonst noch so für Berge in der Nähe haben. Nicht viele. Also, und alle ziemlich weit weg. Das ist derjenige, der am prominentesten und am nächsten ist. Jesus hat an diesem Ort gestanden, auf diesem Berg gezeigt und gesagt hat, wenn du Glauben hast, kannst du zu diesem Berg sagen, erhebe dich ins Meer. Das heißt, was er hiermit sagt ist, wenn du Glauben hast, kannst du sagen, dieses ganze religiöse System, dieses ganze sowohl imposante Gebäude als auch das religiöse System, da sitzen ja Menschen drin, die Macht haben. In diesem Ort sitzt ja das Zentrum der jüdischen Herrschaft. Da sitzen diejenigen mit dem meisten Geld, mit dem meisten politischen, mit dem meisten polizeilichen und mit dem meisten juristischen Einfluss. Deine Macht ist konzentriert. Die jüdische Macht ist konzentriert auf 70 Leute, die da drin versammelt sind, das sogenannte Sanhedrin. Und Jesus sagt, das ganze System, egal was du zu mir sagst, und man muss sich immer noch an Folgendes dran vorstellen. Wir haben hier so eine kleine Minigruppe von 13 Leuten. Jesus und seine kleinen Hanseln. Es gibt nicht die weltweite Christentum. Es gibt auch nicht den Papst, den du anrufen kannst und sagen kannst, leg doch mal ein gutes Wort für mich ein oder so. Es gibt sonst niemanden, außer den einen mit seinen 12 Leuten. Die 12, der eine nicht, aber die 12, haben tierischsten Schiss vor diesen mächtigen Leuten, die da im Tempel sind. Weil wenn die ihre Trillerpfeife rausholen und der Polizeieskorte sagen, wo sie langmarschieren sollen, war Ente Polente mit den 12 Leuten. Da ist Schluss mit lustig. Und Jesus sagt, wisst ihr was? Ihr müsst euch vor dem nicht fürchten. Wenn du einfach nur Glauben hast in deinem Herzen und sagst, hebe dich hinweg und wirf dich in ein Meer, was ein Symbol der Zerstörung ist, weil wenn du was ins Meer reinwirfst, ist danach weg. Ja? Dann glaubt es einfach, dann wird das passieren. Wie passt denn diese Aussage zusammen mit dem, was eben gerade im Tempel passiert ist? Das heißt, die Indizien sind so voll. Es gibt gar keine andere Möglichkeit als das, was Jesus hier sagt, was er durch seine Aktion gemacht hat, ist, er hat die Zerstörung des Tempels symbolisiert. Und dann habe ich mich, das ist ja nichts Neues, was ich lehre, die eine oder andere haben es alle schon mal gehört, dann habe ich immer das erzählt, auch so bei Studenten im theologischen Seminar, und dann sind die immer gekommen und haben zum Vers 24 und zum Vers 25 gesagt, erkläre mir aber dann, warum hier steht, deshalb sage ich euch, was immer ihr betet und wofür ihr bittet, Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euer gehören. Denn wo immer ihr steht, um zu beten, wenn ihr irgendetwas gegen irgendjemanden habt, vergibt ihm, sodass euer Vater im Himmel euch auch vergeben wird. Und die Studenten haben mich immer gefragt und gesagt, sag mal die Logik. Und ich musste immer sagen, ich weiß, es ist eine Logik, aber ich sehe sie nicht. Ich vermute, da ist was, ja. Weil das eine scheint mit dem anderen gar nichts zu tun zu haben, ja. Also wenigstens bis zum Vers 22. Ins Meer geworfen ist die Logik glasklar. Es geht um die Zerstörung des Tempels. Aber warum in aller Welt kommt vom Vers 24 eine Lehre über Gebet? So ist es. So ist es. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe 10 Jahre vor diesem Text gestanden und habe gesagt, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Letztes Jahr plötzlich hat es bling gemacht und die Indizien sind so klar. Die Lehre über Gebet ist dazu da, weil natürlich der Tempel der Ort ist, also ist der Ort des Sühneopfers und es ist der Ort des besonderen Zugangs zu Gott im Gebet. Deshalb, wo wir gerade bei Samuel waren, läuft ja die Mutter von Samuel zum Tempel und weint da ihre Augen aus. Ja? Weil sie natürlich denkt, dass in dem Tempel der Ort ist, wo sie auf noch eine besondere Art und Weise gehört wird. Und das sehen wir auch ganz oft in den Psalmen und in den Propheten, dass so sagen, der Tempel ist der Ort der Begegnung mit Gott, der Ort, wo man zu Gott betet. Und was Jesus hier macht, der sagt, jetzt wisst ihr was übrigens, Leute, ihr müsst überhaupt nicht mehr hierher pilgern. Von jetzt an ist es völlig egal, wo ihr seid. Wo immer ihr auch stehen werdet, ob das in Dresden ist oder in Pieschen oder in Jordanien, ist völlig egal. Dieser besondere Zugang findet hier nicht mehr statt. Sondern der besondere Zugang findet jetzt durch mich statt und meine Lehre. Und ich gebe ein neues Kriterium, wo der Zugang zu Gott besonders offen ist. Und das ist dem Nächsten vergeben, um selber Vergebung von Gott zu haben. Und ach übrigens, warum kommen wir denn hier auf die Vergebung? Weil die Vergebung das zweite große sind, die zwei großen Elemente des Tempels. Vergebung, Sühneopfer und Ort des Gebets. Diese beiden werden ausgeschaltet. Er hat gesagt, wenn, wo immer du stehst, wenn du jemand anders vergibst, wird dein Vater im Himmel dir auch vergeben. Das heißt, das Kriterium ist nicht mehr zum Tempel latschen, dort das Sühneopfer bringen, dann wird dir Gott vergeben, weil so war es bis dato. Sondern jetzt wird ein neues Kriterium aufgestellt. Dem Mitmenschen vergeben, selber Vergebung empfangen. Und dann kommt noch etwas ganz Besonderes. Etwas ganz Besonderes, das Highlight von diesen Versen, zwei Versen. Ist euch aufgefallen, dass Jesus hier sagt, sodass euer Vater im Himmel euch auch vergeben wird? Diese Bezeichnung für Gott, Vater im Himmel, finden wir bei Markus nur einmal. Völlig untypisch. Und nur hier. Warum in aller Welt kommt das nie vor bei Markus und ausgerechnet an dieser Stelle sagt Jesus, Vater im Himmel. Hat auch wieder was damit zu tun. Ich habe es alles schon aufgeschrieben. Naja, okay, wir beenden den Unterricht, indem wir einfach den Rest sozusagen uns durchlesen. Weil die Idee ist, der Vater ist nicht mehr da. Gott ist nicht mehr da, das ist nicht mehr der Wohnort Gottes. Der Wohnort Gottes ist jetzt im Himmel. Er ist jetzt der Vater, der im Himmel ist. Und den Zugang zu ihm haben wir durch Jesus und nicht mehr durch dieses Teil. Okay, Fragen, Meinungen, Kommentare. Ach übrigens. Das habe ich auch mit aufgeschrieben. Seht ihr hier, dass hier übrigens auch steht, die Volksmassen sind erstaunt über seine Lehre. Welche Lehre übrigens? Jesus hat überhaupt nichts gesagt. Außer den letzten Satz. Seine Lehre ist, alles das, was er auch prophetisch symbolisiert hat, das heißt, das, was er im Tempel gemacht hat, ist auch eine Lehre. Nur hat er eben halt nicht viel gesagt, sondern er hat es demonstriert. Das heißt, sie sind erstaunt und denken so, wow, das ist ja phänomenal, was du uns da prophetisch symbolisierst, was du uns lehrst, was passieren wird. So. Als nächstes, von Vers 27 an. Markus 11. Kommt der Gegenwind. Und der Gegenwind wird erwartet, weil erstens folgendes. Jeder Mensch, der in der Antike das gemacht hätte, was Jesus gemacht hat, in egal welchen Tempel du gehst. weil das ist eine Gotteslästerung. Das ist sozusagen eine Entweihung. Auf die Entweihung eines Tempels steht die Todesstrafe. Tempel wurden im Allgemeinen höchst respektiert in der Antike. Es gab ganz wenige Ausnahmen, wo jemand mal einen Tempel geplündert hat. Wir kommen heute vielleicht zu einer Person, Antiochos Epiphanes hat einen jüdischen Tempel geplündert und ein römischer General hat die griechischen Tempel geplündert, aber das war, weil die so voreingenommen waren mit ihrer eigenen Arroganz und ihrer eigenen Erhöhtheit, dass sie keinen Respekt und Furcht vor überhaupt nichts mehr hatten. Im Allgemeinen werden Tempel respektiert. Und deshalb ist auch, hast du Wertgegenstände, Gold und Geld, werden in der Antike im Tempel deponiert. Also du hast keine Bank, oder doch, du hast eine Bank. Das ist deine Bank. Der Tempel ist deine Bank. Weil der Tempel der sicherste Ort in der Antike ist, da wagt sich einfach niemand hin. Und so eine Aktion wäre völlig egal, an welchem Ort das passiert, sofort mit dem Tode bestraft worden. Deshalb hast du unter anderem die erste Anklage, die gegenüber Jesus vorgebracht wird, als er vor dem Hohepriesterrat ist. Da kommt man gleich zur Sache, da nimmt man gleich das Kapitalverbrechen. Da redet man nicht drum herum und sagt, naja, der hat mal das gemacht und dann mit dem Sabbat war ein bisschen was, sondern man hat gleich das schlimmste Verbrechen sozusagen als Anklagepunkt genommen. Der hat gesagt, der wird den Tempel zerstören. Dass die beiden Zeugen sich dann gegenseitig widersprochen haben, war ein bisschen unglücklich, aber, aber der Hauptanklagepunkt war, könnt ihr euch noch erinnern, was er mit dem Tempel gemacht hat? Diese Aktion in der Antike ist ein No-Go. Das machst du nur einmal und dann nie wieder. Kein Wunder, und erst recht hier kommt jetzt der Gegenwind. Der Gegenwind kommt von den Leuten, die fest im Sattel sitzen, die fest im Tempel sitzen. Also wenn wir jetzt hören von Sadduzäern und Pharisäern, sind das nicht irgendwelche Leute, die da drüben ihr kleines Geschäftchen haben oder da ihre Synagoge haben und so nebenbei mal vorbeikommen und sagen, ach, ist ja interessant, was du über den Tempel gesagt hast, über die, wie so als dritte Unbeteiligte hätten wir gern mal deine Meinung darüber. Das sind die Leute, die direkt davon betroffen sind. Das sind die Leute, den Jesus mit Vernichtung eben gerade gedroht hat. Kein Wunder, dass der Gegenwind kommt. Gut. Als nächstes im Vers 27. Und sie kamen wieder nach Jerusalem und als in den Tempel umhergingen, kamen die Hohepriester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm, die versammelte Mannschaft, und sagten zu ihm, in welcher Vollmacht, jetzt ist die Frage, ist immer noch, welche Autorität hast du als König Autorität über den Tempel? Das ist die Frage. In welcher Autorität tust du die Dinge? Oder wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dass du diese Dinge tust? Jesus aber sprach zu ihnen, ich will euch auch ein Wort fragen. Antwortet mir. Und ich werde euch sagen, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder vom Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten miteinander und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr denn ihm dann nicht geglaubt? Sollten wir aber sagen vom Menschen, sie fürchteten das Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet sei. Und sie antworteten und sagten zu Jesus, wir wissen es nicht. Und Jesus spricht zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich diese Dinge tue. Das Interessante ist, dass die Antwort von Jesus, woher kommt die Autorität von Johannes, ist nicht einfach so eine Trickfrage gewesen. Nicht einfach so, ach, ihr wollt mich austricksen, ich trickse euch auch mal aus. Sondern die Frage nach Johannes hat etwas mit dem Thema des Tempels zu tun. Weil, was hat Johannes gemacht? Was ist das Markenzeichen von Johannes? Ein Aufruf zur Buße, die zur Sündenvergebung führt. Das heißt, schon Johannes hat in Anführungsstrichen, er war der Vorläufer der Theologie von Jesus. Schon Johannes hat gesagt, es gibt eine Vergebung der Sünden außerhalb des Tempels. Der Tempel ist nicht notwendig. Er hat gepredigt und hat gesagt, tut Buße, lasst euch taufen, es wird zur Vergebung der Sünden führen. Und deshalb, holt Jesus Johannes den Täufer vor und sagt, okay, wo wir gerade über Autorität sprechen und wo wir gerade über das Thema sprechen, wie notwendig der Tempel ist, wie Sünde vergeben wird, würde ich euch gerne mal folgende Frage fragen. Johannes, der dieselbe Theologie hatte wie ich, wo hat er denn seine Autorität hergehabt? Und natürlich, weil die Leute von damals überhaupt nicht die Antwort wollten. Sie wollten ja gar keine Antwort. Es ging ja nicht um intellektuellen Erkenntnisgewinn, sondern es ging um darum, eine Feindschaft aufzubauen, weil sie die Antwort nicht wollten. Und sich nicht entscheiden können und sagen können, Johannes der Täufer war vom Himmel geschickt. Können sie nicht sagen, weil dann hätte Jesus sagen, und warum habt ihr auch nicht auf ihn gehört? Und auf der anderen Seite fürchten sie zu sehr das Volk. Und Johannes der Täufer, auch gemäß von Josephus, war eine berühmte Persönlichkeit im ersten Jahrhundert. Jeder hat ihn für einen Prophet gehalten. Kein Mensch wusste nicht, wer Johannes der Täufer ist. Aufgrund dessen, dass sie die Antwort nicht wollten, sagt Jesus zu ihnen, dann sage ich es euch auch nicht, weil ihr habt gar kein Recht darauf, die Antwort zu wissen. Und selbst wenn ich sie euch sagen wollte, ihr wollt es ja gar nicht hören, wo meine Autorität wirklich herkommt. Gut. Als nächstes übernimmt Jesus die Initiative und erklärt nochmal aus seiner eigenen Perspektive im Kapitel 12, wo er denn denkt, wo er die Autorität her hat, den Tempel zu zerstören. Und er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden und sagte, ein Mensch pflanzte einen Weinberg, setzte einen Zaun darum, grub einen Keltertrog und baute einen Turm. Er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Und er sandte zur bestimmten Zeit den Weingärtnern einen Sklaven, um von den Weingärtnern von der Frucht des Weinberges zu empfangen. Sie aber nahmen ihn, schlugen ihn und sandten ihn leer fort. Und wieder sandte er einen anderen Sklaven zu ihnen und den verwundeten sie am Kopf und beschimpften ihn. Und er sandte einen anderen und den töteten sie und viele andere, die einen schlugen sie, andere töteten sie. Noch einen hatte er, einen geliebten Sohn, den sandte er als letztes zu ihnen, indem er sprach, sie werden meinen Sohn respektieren. Mit der Idee, der Sohn kommt mit Autorität, mit einer anderen Autorität. Jene Weingärtner aber sprachen zueinander, das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und das Erbe wird unser sein. Und sie nahmen und töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Übrigens das, was Jesus dreimal inzwischen schon ganz klar vorhergesagt hat, dass er von den Hohepriestern und den Führern des Volkes verworfen, getötet, also umgebracht wird und am dritten Tag auferstehen wird. Was wird der? Und sie nahmen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird der Herr des Weinberges tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Also auch die Idee ist eine Fortführung der Zerstörung des Tempels. Die Zerstörung des Tempels ist nicht nur die Zerstörung des Gebäudes an sich, sondern ist auch der Untergang des jüdisch-religiösen Systems. Also es gibt keine Pharisäer und keine Sadduzäer mehr. Nach 70 nach Christus war Schluss damit. Und hier haben wir es mit in dem Gleichnis einer Erklärung, dass der Herr des Weinberges diejenigen töten wird. Habt ihr nicht auch diese Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen wurden, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn her ist dies geworden. Es ist wunderbar in unseren Augen. Und sie suchten ihn zu ergreifen und fürchteten die Volksmenge, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie hin oder gegen sie gesprochen hat. Und sie ließen ihn und gingen davon. Gut. Das Gleichnis haben wir in der Predigtreihe gehabt. Muss ich dazu noch was sagen? Ne, können wir abkürzen, ne? Damit wir noch zu was kommen. Gut. Fragen, Meinungen, Kommentare? Bis hierher. Natürlich.
Und die Erstehung des jüdischen Volkes wieder heute, ohne diese, du hast schon recht, die ultraorthodoxen, die heute noch gibt und so, die Jesus nicht anerkennen. Wenn ich das lese, haben nur die Jesusgläubigen Juden, die messianischgläubigen Juden sind, das Volk. Aber wie siehst du das jetzt, dass,
ja, sehr, sehr komplexe Frage und je nachdem in welcher Zuschauer